Die Einleitung heute passt eigentlich sehr gut zum Kapitel, was wir heute lesen wollen, zusammen. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass Peter den Saul so ein bisschen abschließt und ich dann gleich mit David einsteigen kann, 3 Sonntage so richtig Zeit habe für den Einstieg mit David. Nun, der Einstieg mit David werde ich schon haben dürfen, das ist schon mal schön. Aber ich muss mich jetzt noch mit euch zusammen mit dem Kapitel 15 rumschlagen. Und das ist erstmal nicht so einfach. Ja gut, vielleicht lesen wir es einfach mal als Ganzes. 1. Samuel, Kapitel 15. Vers 1. Samuel sagte zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über sein Volk, über Israel zu salben. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. So spricht der Herr der Heerscharen. Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan, wie es sich ihm in den Weg gestellt hat, als Israel aus Ägypten heraufzog. Nun zieh hin und schlage Amalek und vollstreckt den Bann an ihnen, an allem, was es hat, und verschone ihn nicht, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel. Da rief Saul das Volk auf und musterte sie in Telem, 200.000 Mann zu Fuß und 10.000 Männer aus Juda. Und Saul kam bis zur Stadt der Amalekiter und legte einen Hinterhalt in das Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen: Geht! Weich, zieht weg von den Amalekitern, dass ich dich nicht mit ihnen wegraffe. Denn du hast allen Söhnen Israel Gnade erwiesen, als sie aus Ägypten heraufzogen. Da zogen die Keniter fort von Amalek. Und Saul schlug die Amalekiter von Havila bis nach Shur, das vor Ägypten liegt. Und er ergriff Agag, den König der Amalekiter, lebend, und an dem ganzen Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und die Tiere vom zweiten Wurf und die Lämmer und alles, was wertvoll war. Daran wollten sie nicht den Bann vollstrecken. Alles Vieh aber, das verachtet und schwächlich war, daran vollstreckten sie den Bann. Da geschah das Wort des Herrn zu Samuel: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und hat meine Worte nicht ausgeführt. Da entbrannte dem Samuel der Zorn und er schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Und am frühen Morgen machte Samuel sich auf, um Saul zu begegnen. Da wurde Samuel berichtet: Saul ist nach Karmel gekommen und siehe, er hat sich ein Siegeszeichen errichtet. Und er hat sich gewandt und ist weitergegangen und nach Gilgal hinabgekommen. Als Samuel zu Saul kam, sagte Saul zu ihm: Gesegnet seist du von dem Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Und Samuel antwortete: Was ist denn das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Saul sagte: Von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. An den übrigen haben wir den Bann vollstreckt. Da sprach Samuel zu Saul: Halt ein, damit ich dir verkünde, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Und er sagte zu ihm: Rede! Und Samuel sprach: Wurdest du nicht, als du gering in deinen Augen warst, das Oberhaupt der Stämme Israels? Und der Herr salbte dich zum König über Israel. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sagte: Zieh hin und vollstrecke den Bann an den Frevlern, an Amalek, und kämpfe mit ihnen, bis du sie vernichtet hast. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was in den Augen des Herrn böse ist? Und Saul antwortete Samuel: Ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den der Herr mich gesandt hat. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an Amalek den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Samuel aber sprach: Hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer, Aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei. Und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Und Saul sagte zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Und nun vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Aber Samuel sprach zu Saul, ich kehre nicht mit dir um, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Und als Samuel sich umwandte, um wegzugehen, da ergriff Saul ihm beim Zipfel seines Oberkleides, sodass er abriss. Da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat heute das Königtum Israels von dir abgerissen und es einem anderen gegeben, der besser ist als du. Auch lügt er nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht, denn nicht ein Mensch ist er, dass ihn etwas gereuen könnte. Und er sprach, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Und Samuel kehrte um und folgte Saul nach und Saul betete den Herrn an. Und Samuel sprach, bringt Agag, den König von Amalek, zu mir her. Und Agag kam widerstrebend zu ihm. Und Agag sagte, fürwahr, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Aber Samuel sagte, wie dein Schwert Frauen kinderlos gemacht hat, so sei auch deine Mutter kinderlos unter den Frauen. Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Und Samuel ging nach Rama, Saul aber zog in sein Haus hinauf nach Gibea Saul. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes, denn Samuel trauerte um Saul, da es den Herrn reute, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Ihr merkt schon, starker Tohwagen, ne? Bist du in Stimmung? Seid ihr in Stimmung? Vorhin hat Stefan mich gefragt, ob ich ein Stimmgerät habe. Weil, dieses blöde Kabel hier. Seins irgendwie nicht mehr so gut funktioniert und seine Gitarre dann sich verstimmt. Und ja, was passiert dann? Dann klingt es schief, ne? Schief und krumm. Die Stimme Gottes gibt den Ton an. Und wir sollen einstimmen, zustimmen. Mein Leben soll stimmen. Bist du im Einklang mit dem Wort Gottes? Bin ich es? Der Saul singt hier ziemlich schief. Und zwar ist das so eine Sache in der Musik. Es ist ein ganz interessantes Phänomen. Je näher die Töne beieinander liegen, desto schräger klingt es. Nur wenn sie ganz genau gleich gestimmt sind, dann ist das ein Wohlklang. Dann hört man nichts. Wenn sie ein Tickchen auseinander sind, dann hört man sowas, das nennt man Schwebung. Das jault dann so ein bisschen im Ohr, so gibt es so ein Flattern. Und wenn sie dann ein bisschen weiter auseinander sind, dann klingt das ein bisschen noch schräger. Ne? Also wenn ich das hier mal rufe. Schön, ne? Anbetung. Ist doch ein Anbetungslied, oder? Ich liebe den Herrn. Oder ich liebe dich, ja. Am Ende dieser Geschichte betet Saul den Herrn an. Aber das klingt ungefähr so. Vielleicht hat er, also schön gesungen hat er bestimmt, aber in Gottes Ohren klingt es so. Es ist nicht gleichgestimmt mit der Stimme Gottes. Also das Wort Stimme hat mir so ein bisschen, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, gedacht. Also da gibt es so viele Worte im Deutschen, die damit, also die man auch dafür benutzt, aber wie hängen die eigentlich miteinander zusammen? Ne, wenn etwas stimmt oder, ja, man sagt es einerseits, wenn irgendwas richtig ist. Ne, man sagt es aber auch in der Musik, wie gesagt, ne, wenn die Töne genau gleichgestimmt sind. Die Stimme des Herrn. Und das ist die Überschrift hier, in Vers 1 sozusagen. Samuel sagt zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über sein Volk Israel zu salben. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. Höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. Das ist die Überschrift dieses Kapitels. Darum geht es. Das Thema ist also der Gehorsam gegenüber dem ganzen Wort Gottes. Betonung liegt auf das ganze Wort Gottes, weil Saul bemüht sich ja. Er zieht ja, nachdem Samuel ihm das Wort Gottes sagt, sofort los. Ist ja gehorsam. Geht los und macht das, was Gott gesagt hat, und kommt wieder und ist ja auch ganz stolz darüber. Hat ein gutes Gefühl. Ich habe das getan, was Gott gesagt hat, und alles ist klasse. Aber im Verlauf der Geschichte merken wir eben, oder wir sehen ja von Anfang an, ne, da ist ein Missklang drin. Das stimmt eben nicht ganz. Und es ist eben dieses kleine bisschen, was irgendwo den Unterschied ausmacht. Das ganze Wort. Nicht nur die Teile, die mir gefallen. Das ganze Wort ist zu mir gesprochen. Ist zu Saul gesprochen, das ganze Wort. Aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich noch einen Schritt zurückgehen. Diese Überschrift wird ja noch eingeleitet von einem Satz hier. Samuel sagt zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über sein Volk, über Israel zu salben. Was macht Samuel hier? Bevor er das Wort Gottes weitergibt, erinnert er ihn an seine Position. Er befindet sich in einem bestimmten Verhältnis. Gott hat ihn auserwählt, er hat ihm große Gnade geschenkt, er hat ihn in ein Amt hineingesetzt, was eine große Machtfülle mit sich bringt. Eine große Verantwortung aber auch. Also da ist erstmal die Gnade Gottes. Er hat ihn erwählt, herausgeholt und hat ihn zum König gemacht. Aber es zeigt auch an, er ist König nicht aus sich heraus, sondern Gott ist es, der ihn zum König gemacht hat. Er ist Gott unterstellt. Das zeigt das hier nochmal ganz deutlich. Gott ist derjenige, der ihn eingesetzt hat. Das betont Samuel hier am Anfang. Um eben zu dem Punkt zu kommen, deswegen musst du auf seine Stimme hören. Er ist dein König, der König der Könige. Und letztendlich bezieht sich dieses Ganze hier auch auf das Gesetz, was Saul ja eigentlich kennen sollte. 5. Mose, schlagen wir einfach mal auf. Die Abhängigkeit des Königs von Gott. 5. Mose. Hier schon hat Gott in weiser Voraussicht Regelungen erlassen, die sich auf das Königtum beziehen. Vorschriften für einen König. Kapitel 17, 5. Mose, Kapitel 17, Entschuldigung. Und ab Vers 14 geht das los und wir beschränken uns jetzt hier mal auf die letzten 3 Verse, weil das hier in diesem Zusammenhang das Wichtigste ist. Vers 18. Es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Und sie soll bei ihm sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht, damit er die Tage in seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt hier für den König. Er soll in der Abhängigkeit zu Gott leben und bleiben. Und das zeigt sich darin, dass er täglich im Wort ist. Dass er das Wort immer bei sich trägt. Seine Bibel immer dabei hat. Und täglich darin liest. Warum ist das so wichtig? Weil natürlich er der Richter Israels ist, derjenige, der sozusagen die Verantwortung über das Volk hat und immer wieder Entscheidungen auch treffen muss. Und er braucht das Wort, um Wegweisung zu haben und zu wissen, was ist eigentlich richtig, was ist falsch. Und das andere ist, dass er den Herrn fürchten lernt. Dass er weiß, immer wieder vor Augen hat, jeden Tag vor Augen hat, ich bin hier nicht der absolute Herrscher und kann machen, was ich will, sondern ich bin selber untertan. Da ist ein König, der über mir steht. Dem bin ich verantwortlich. Und dann geht es natürlich darum, ganz konkret die Gebote Gottes zu bewahren, zu tun. Das, was Gott gesagt hat, auch wirklich umzusetzen. Das soll die Königsherrschaft prägen. Und dann kommt noch was dazu. Er soll sich nicht erheben über seine Brüder. Er ist nicht besonders herausgehoben, nur weil er ein besonderes Amt hat hier. Steht er eben nicht über seinen Brüdern. Sondern Gott ist der Herr. Gott ist auch weiterhin der König hier. Auch wenn er hier zum König gesalbt worden ist. Und er soll nicht abweichen von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken. Und das hat natürlich ein Ziel für ihn. Ne? Wenn er das tut, dann verheißt Gott ihm hier, dem König, na, die Tage deiner Herrschaft werden verlängert und du auch für deine Nachkommen wird sozusagen die Königsherrschaft da sein. Na, also eine ganze Dynastie. Das ist der Auftrag an die Könige. Gut, jetzt wirst du sagen, okay, ich bin ja kein König. Doch. Jeder einzelne von uns ist ein König oder eine Königin. Damit ihr mir das glaubt, schlagen wir Offenbarung 1, Vers 4 bis 6 auf. Letztes Buch der Bibel. Ein bisschen blättern müsst ihr hier. Und das ist nicht die einzige Stelle. Es gibt da im Neuen Testament mindestens 3 Stellen, die das deutlich sagen. Kapitel 1, Offenbarung Kapitel 1 und Vers 4 fangen wir mal an. Johannes, den 7 Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Ja, der Herrscher sitzt auf seinem Thron. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Ja, auch wieder seine Position. Er steht über den Königen. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jeder von uns ist sein König. Wir sind dazu berufen, mit Christus zu herrschen, zu regieren. Und zwar, natürlich bezieht sich das auf eine Zukunft, wenn Jesus wiederkommt, sollen wir die Erde mit regieren. Aber auch jetzt schon sind wir Königskinder. Und deswegen gilt das Gebot für die Könige auch für uns. Jeden Tag das Wort. Das Wort mitnehmen. Jeden Tag das Wort. Im Wort bleiben. Damit ich mich orientieren kann, damit ich in den Geboten bleibe. Wenn ich das nicht tue, wenn ich mich nicht da täglich mit befasse, ich bin vergesslich. Ich lasse mich aufsaugen vom Alltag. Mir geht es so, ich weiß nicht, dir geht es vielleicht nicht so, aber mir geht es so. Jeden Tag, wenn ich nicht mit Gottes Wort mich beschäftige, ich werde, auch selbst wenn ich das morgens meine stille Zeit mache, passiert es mir trotzdem, dass ich im Tag aufgesogen werde vom Alltag, von den Dingen des Alltags. Und der Alltag ist ja an sich nicht schlimm. Nur das Problem ist, dass ich im Alltag mit so viel Gottlosigkeit konfrontiert werde, direkt oder indirekt, von gottlosen Werten, von gottlosen Geboten, von so vielen Stimmen, die um mich herum sind, die mir alles Mögliche sagen. Ich kann das nur bewältigen, wenn ich gegründet bin im Wort Gottes.
wenn ich darin fest bin. Und da brauche ich das jeden Tag. Na, und das Zweite ist, dass ich auf dem Teppich bleibe. Na, das Wort Gottes hilft mir auch, auf dem Teppich zu bleiben, dass ich nicht abdrifte und denke sonst was von mir. Na? Kann ja ganz schnell passieren. Mir glückt alles, das ist alles wunderbar, läuft alles gut. Ne? Und wenn ich dann nicht im Wort gegründet bin, dann stehe ich in der Gefahr abzuheben. Dann denke ich, ja, ich kriege das alles hin. Wunderbar. Ich habe das alles im Griff. Das ganze Leben. Das mache ich dann so und so und die Pläne schmiede ich noch so für nächstes Jahr. Habe ich so und die Pläne und das. Kriege ich alles hin. Einen guten Job, verdiene gut und Kollegen sind alle nett, Nachbarn sind alle nett, das Leben ist schön, habe eine nette Familie, alles problemlos. Nächstes Jahr fahren wir nach Österreich, klasse, kriegen wir hin. Na? Und ohne das zu merken, komme ich in eine Situation, wo ich mich überhebe, na? Wo ich meine, es gepackt zu haben, wo ich meine, ich stehe über den Dingen. Und das Wort Gottes führt mir immer wieder vor Augen, dadurch, dass es mich hier auch zum Beispiel mit Sauls Scheitern konfrontiert, führt mir immer wieder vor Augen, na, Hochmut kommt vor dem Fall. Ich muss aufpassen. Ich muss mich realistisch selbst einschätzen. Ich muss mir klar werden, ich brauche Gott. Ich brauche sein Wort täglich. Gut, das vorweg. Also, das ist das Gesetz des Königs, was hier hintersteht. Wenn Samuel das sagt, dann sagt er das nicht so aus Jux und Dollerei, sondern genau diesen Hintergrund spielt er hier an. Gott hat dich zum König gemacht, jetzt musst du auf seine Stimme hören. Das sagt er auch zu jedem Einzelnen von uns. Gott hat dich zum König gemacht und dich zum König gemacht und dich zum König gemacht. Und dich und dich und dich und mich auch. Und du sollst auf seine Stimme hören. Gut. Das ist, denke ich, klar geworden. Es wird immer schlimmer. Gut. Also der Gehorsam gegenüber dem ganzen Wort Gottes ist einerseits das wichtige Thema hier. Aber ihr habt ja auch gemerkt, im Verlaufe des Ganzen ist es so, dass auch noch ein anderes Thema sich in den Vordergrund schiebt. Ja, diese ganze Geschichte mit dem Auftrag Gottes und dann dem folgenden Ungehorsam Sauls oder nicht ganz Gehorsam, wie auch man das auch immer nennen will, hat ja ein großes Nachspiel. Es kommt ein riesengroßes Gespräch zwischen Samuel und Saul. Und das steht im Grunde im Zentrum in diesem Kapitel. Und da heißt es, da geht es dann nicht nur um die Frage Gehorsam und Ungehorsam, sondern auch Umgehen mit Schuld. Umgang mit Schuld und Versagen. Das steht hier ganz stark im Zentrum auch. Da werden wir dann eben auch noch drauf eingehen. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. Ja, dieses Kapitel hält ja so manche Herausforderungen bereit. Jetzt kommt also das Wort Gottes an Saul. So spricht der Herr der Heerscharen, ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan, wie es sich ihm in den Weg gestellt hat, als Israel aus Ägypten heraufzog. Nun zieh hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an ihn, an allem, was es hat und verschone ihn nicht und so weiter. Amalek, ich weiß nicht, ob ihr das im Kopf habt, worauf hier angespielt wird. Ich habe mal versucht, dass... was Amalek darstellt, wie Amalek hier eigentlich auftritt im Alten Testament und wie Amalek auch zum Beispiel im Judentum bis heute als Typus für den Feind Gottes und für den Feind des Volkes Gottes gesehen wird. Ich habe das mal versucht, auf unsere Situation anzuwenden. Also das, was ich jetzt sage, ist nicht meine Meinung, ist auch nicht Gottes Meinung, sondern ich rede mal so ein bisschen provokativ. Ist auch nicht ganz realistisch alles, aber naja. Von dem vorherrschenden Gedanken der Nächstenliebe muss man sich unbedingt befreien, da das Christentum als Lebensgrundlage eindeutig widerlegt ist. Ebenso die absurde Vorstellung von einem Leben nach dem Tode. Vielmehr gilt aufgrund der Evolution allen Lebens und der unumstößlichen Wahrheit des Materialismus die Devise, dass man möglichst vielen Menschen zu möglichst viel Glück in ihrem Leben verhelfen sollte. Deshalb sollte man keine Scheu haben, Behinderte oder sonst irgendwie ungewollte Kinder abzutreiben. Auch eine Tötung des Kindes in den ersten Wochen nach der Geburt ist möglich, da das Kind noch kein entwickeltes Bewusstsein hat und seinen Tod deshalb nicht als Unglück empfindet. Falls man sich dazu nicht entschließen kann, sollte das Kind dann zumindest nach der vierten Woche in eine staatliche Einrichtung gegeben werden, damit der Verwirklichung des persönlichen Glücks und der weiteren Steigerung der Konjunktur nichts im Wege steht. Eventuell müssen Frauen, die sich aus christlichen Motiven weigern, direkt nach einer Geburt wieder in das Arbeitsleben zurückzukehren, zu ihrem Glück gezwungen werden. Indem man für solche Personen zum Beispiel jegliche staatliche Unterstützung streicht. Im Laufe ihres Lebens müssen die Menschen darauf achten, ihre Gesundheit stabil zu halten. Wer aus eigener Schuld chronisch erkrankt und darum der Gesellschaft keinen Nutzen mehr bringt, kann nicht auf Unterstützung hoffen. Natürlich liegt die Nachweispflicht der Unschuld beim Schuldigen, beziehungsweise dem Erkrankten. Ältere Menschen, die vor dem 70. Lebensjahr in ihrem Beruf keine volle Leistung mehr bringen, müssen mit Entlassung in den vorzeitigen Ruhestand rechnen, wobei einer vorzeitigen Rente nur ein geringer Prozentsatz ausgezahlt werden kann. Für jedes Jahr, das in der Erwerbstätigkeit fehlt, werden 25% abgerechnet. Im Bedarfsfall ist eine Einschläferung zu erwägen, die für alle Kranken, die älter als 70 Jahre sind, Regelfall ist. Für Gesunde ist die Einschläferung am Tag nach dem 90. Geburtstag vorgesehen. Das ist Amalek. Ihr würdet jetzt sagen, okay, ich male den Teufel ein bisschen an die Wand, ne? Ja, den Teufel. Genau. Mit dem haben wir es hier zu tun. Also, es gibt hier sicherlich Punkte, ne, die ich hier angesprochen habe. Das ist nicht alles nur ausgedacht. Das sind teilweise Gedanken, die in unserer Gesellschaft herumgeistern. Das sind Ansätze, die vorhanden sind teilweise. In solche Richtungen geht es teilweise. Genau. Wie ist es mit Amalek? Ich beziehe mich hier auf 5. Mose 25, Vers 17 bis 19. Da geht es darum, dass, wir gucken uns das gleich nochmal an. Ich lese euch hier mal vor. Amalek stellt sich den von Gott befreiten ehemaligen Sklaven in den Weg, dem Weg der Erlösung. Die Israeliten sind auf dem Weg aus Ägypten durch die Wüste ins gelobte Land. Die Amalekiter stellen sich ihnen entgegen und sagen, nee, hier kommt er nicht durch. Und noch schlimmer, sie stellen sich nicht einfach nur ihnen im Weg und wollen mit ihnen kämpfen, sondern sie haben eine ganz eklige Strategie. Und zwar greifen sie von hinten an, die Schwächsten, der Schwachen, die so ein bisschen zurückgeblieben sind, die nicht hinterherkommen. Die greifen sie an und sind da gnadenlos auch. Und im 5. Mose heißt es, zu dem Zeitpunkt, als ihr müde und erschöpft wart. Das heißt, auch die Starken, die vorangehen, sind müde und erschöpft gewesen. Ne? Haben keine Kraft gehabt. Und das ist doch im Grunde die Situation, wenn wir uns das heute angucken. Ne? Das Volk Gottes ist schlapp und müde. Die Kraft geht aus im Warten auf den Herrn. Und Amalek schlägt zu. Na, und wir sitzen da und kriegen irgendwie nicht den Po hoch. Amalek zeichnet sich auch dadurch aus, dass er Gott nicht fürchtet. Deshalb hat er auch kein schlechtes Gewissen und keine Angst vor Strafe. Das ist Amalek. Nur um das mal zu vergegenwärtigen, worum es hier geht. Es geht hier also nicht nur einfach um irgendwo ein Volk, was nicht so ganz gut mitgespielt hat. Sondern es geht darum, dass hier ein Volk sich der Erlösung Gottes entgegengestellt hat. Ganz bewusst und auf niederträchtigste Weise diese Erlösung Gottes zunichte machen will. Die Amalekiter sind Menschen, die die Erlösung Gottes mit Füßen treten. Für alle, die das nochmal nachlesen wollen, 5. Mose 25, Vers 17 bis 19 steht daraus. Sie wollen keinen Frieden mit Gott. Na, das, was Paulus sagt, wie er seinen Auftrag sieht. Als Evangelist sagt er, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Amalekiter sagen, nein, wollen wir nicht. Und er lässt sich gut, und die Amalekiter lassen sich's gut gehen auf Kosten anderer, insbesondere der Schwachen. Haben wir gesehen. Und Gott kann das nicht stehen lassen. Und da müssen wir alle Gedanken, die uns irgendwo im Kopf rumschwirren, die irgendwo in der Christenheit rumschwirren, die darüber hinaus im Humanismus, aus dem Humanismus kommen, Gott hat alle Menschen lieb. Natürlich hat er alle Menschen lieb. Er liebt alle Menschen. Aber er hasst diese Lebenshaltung, die den Weg der Erlösung kaputt machen will. Das hasst er, das kann er nicht ertragen. Und im neuen Land sagt dann Gott auch durch Mose, soll an die Amalekiter nicht mehr gedacht werden. Es soll dazu kommen, dass nicht mehr an diese Lebenshaltung, da soll kein Gedanke mehr dran verschwendet werden, an diese Lebenshaltung. Diese gottlose Lebenshaltung soll keinen Raum haben in Gottes Reich. Und wenn Menschen sich dieser Lebenshaltung zu eigen machen, da schließen sie sich aus dem Reich Gottes selbst aus. Sie zerstören sich mit ihrer Haltung selbst, vor allem und darüber hinaus, nämlich nicht nur sich selbst, sondern andere natürlich auch. Und auch gerade ihre eigenen Kinder. Das muss man einfach auch so sehen. Wir haben das ja gesehen eben, wie ich das vorgetragen habe. Es geht hier also um ein Gericht über eine gottlose Lebenshaltung. Und dieses Gericht trifft eben nicht nur die Haltung. Wir sagen ja immer so schön, Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Aber in dem Moment, wo der Sünder sich nicht trennt von seiner Sünde, festhält an seiner Sünde, dann trifft ihn natürlich auch der Hass Gottes. Und das ist halt der Punkt. Also da müssen wir ganz klar sein. Das ist ein schweres Thema, aber es ist so. Wir sehen das immer wieder in der Geschichte, in der biblischen Geschichte. Angefangen von Noah, ich habe hier auch Beispiel Sodom und Gomorra. Es gibt eine Situation, wo das Gericht Gottes kommt, wo es keinen Weg mehr zurück gibt. Gott gibt so viele Möglichkeiten, so viele Chancen. Wir haben es gehört bei Jona. Er schickt Jona nach Ninive und sagt, hier, na, das Gericht wird kommen in 40 Tagen. Und sie nutzen ihre Chance und kehren um. Oder hier, wir sehen es auch hier, in dieser Geschichte selbst wird es ja deutlich. Saul kommt nach Amalek und sagt den Kenitern, hier, ihr könnt euch jetzt noch verabschieden von diesen Amalekitern. Euch soll jetzt dieses Gericht nicht treffen. Ihr habt euch damals anders verhalten. Ihr habt euch dem Volk Gottes und Gott gegenüber offen verhalten. Ihr wart nicht so, dass ihr euch richtig verbrüdert habt mit uns oder so, ne? Aber ihr wart offen. Ihr habt da Offenheit signalisiert. Und deswegen habt ihr jetzt die Chance, hier rauszugehen. Und sie tun das. Sie nehmen das wahr, das Angebot Gottes hier. Gut, letztendlich gilt ja auch noch heute die Todesstrafe in Deutschland, wisst ihr alle. Wir werden alle sterben. Ja, man lacht im ersten Moment drüber, aber es ist so. Wir haben alle den Tod verdient für unsere Sünde. Und Gott ist gnädig mit uns und bietet uns seine Gnade an in Jesus Christus, dass dieser Tod nicht die Endstation ist. Aber letztendlich sind wir alle zum Tod verurteilt. Wir müssen nicht immer so tun, als ob wir so viel humaner wären und ob unsere Gesellschaft so viel humaner wäre, so wie sie ist. Dieses Beispiel, was ich vorgelesen habe, wenn man an die Abtreibungsraten denkt, wie grausam ist unsere Gesellschaft und regt sich darüber auf, was hier im Wort Gottes steht. Also das nur vorweg, das ist natürlich nicht, das reicht noch nicht, sag ich mal. Denn wenn wir das lesen hier von dem Bann, vollstrecke den Bann an ihnen, an allem, was es hat, und verschone ihn nicht, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel, dann ist das schon was, also wenn ich das lese, dann denke ich so, ja, das sind so Stellen, wo ich im Wort Gottes sagen würde, die streichen wir. Da schreiben wir irgendwie was Netteres hin. Ich weiß nicht, euch geht es wahrscheinlich nicht so. Ihr seid, steht 100% zum Wort Gottes. Das ist auch gut so und richtig so. Und ich stehe auch 100% zum Wort Gottes. Und neulich habe ich mich gerade wieder mit jemandem da auseinandergesetzt, eine Pastorin, und ja, die Bibel, also das heißt doch nicht, dass sie jetzt sozusagen wirklich das Ganze oder dass du das Ganze, sozusagen die ganze Bibel so wörtlich und so, ne? Und das doch nicht, ne? Tja. Ja, und da habe ich gesagt, ja, natürlich. Ja, und dann hast du eine Diskussion am Bein, ne? Ja, wie jetzt? Schöpfung, Evolution und so weiter, kommt ja alles auf den Tisch dann, ne? Und sowas wird dann ja auch immer gerne angeführt von Religionskritikern und so weiter. Hier, das ist doch brutal, hier wird Völkermord durch Religion begründet und was weiß ich alles, ne? Schon hart, schwierig. Aber in diesem Kapitel geht es gerade um diese Sache. Das ganze Wort Gottes tun. Gott fordert das hier total ein. Das ist extrem hart. Ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn ich in dieser Zeit gelebt hätte, diesen Befehl auszuführen. Ich meine, ich habe ja heute schon den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, ne? Also damals hätte ich das ja gar nicht tun können, ne? Schwierige Angelegenheit, ne? Wir müssen aber sehen, erstmal geht es um das Gericht Gottes. Und das Gericht Gottes trifft uns alle. Das müssen wir einfach vor Augen haben. Wir werden alle sterben. Wir stehen alle unter dem Gericht Gottes. Die gesamte Menschheit hat sich versündigt. Und auch wenn wir unsere kleinen, süßen Babys angucken, auch in ihnen steckt das. Das ist immer schwer für uns zu erfassen. Und wir denken immer, ja, die kleinen Babys sind doch so unschuldig. Schwierig, aber Gott sieht das mit anderen Augen. Wir sehen das mit menschlichen Augen, das sind unsere eigenen, wie auch immer, ne? Und Gott sieht aber die Sünde, die da drin steckt in diesem Menschen, schon von Anfang an. Die Sünde, die diesen Menschen beherrscht. Und diese Sünde hasst Gott. Und deswegen haben wir alle den Tod verdient, deswegen haben wir alle die Todesstrafe erhalten. Gott will das aber ja nicht. Er will ja die Menschen gewinnen. Er will die Menschen zu sich ziehen. Deswegen gibt es ja eben nicht nur das Gericht Gottes, was wir überall in der Bibel sehen, sondern Gott hat dieses Gericht ja in einem abschließenden Gericht oder in einem, wie soll man sagen, in einem Gericht im höheren Maße hat er dieses Gericht eingebettet, sodass es eben nicht, mir fällt es schwer, das zu erklären. Ihr seht es ja hier vorne. Also, das Kreuz. Gott hat gesagt, ich nehme diese Strafe auf mich. Ich werde Mensch und nehme diese Strafe auf mich. Ich erleide den Tod, die Todesstrafe, obwohl ich sie nicht verdient habe. Ich nehme sie auf mich für die anderen. So, das ist natürlich unsere Grundlage, die auch im Alten Testament schon visionär den Propheten klar war, die schon im Opfer praktiziert wurde, im Tieropfer. Insofern muss uns klar werden, hier musste jemand sterben, das ist doch klar. Und auf der anderen Seite ist es, dass, ich weiß nicht, ob ich da jetzt, ich springe hier, ich bin hier gesprungen. Ah je. Jetzt bin ich gesprungen. Es ist so, dass dieser Bann wird auch als Opfer bezeichnet. Dieser Bann in 3. Mose Kapitel, wo ist es jetzt hier? 27, Vers 28 und 29 wird davon gesprochen, dass das Gebannte allein Gott gehört. Das Gebannte ist sozusagen eine besondere Form des Gelübdes. etwas gehört ganz allein Gott. In diesem Krieg, der da geführt wird, geht es eben nicht darum, sich persönlich zu bereichern. Die Israeliten bereichern sich nicht, sie erobern kein Land, sie verteidigen nicht ihre Interessen, sie nehmen keine Beute mit, all diese Dinge, die eigentlich einen Krieg auszeichnen. Sondern sie führen alleine das Gericht Gottes aus hier. Und das muss total sein. Ja, das darf nicht so sein, dass ich mir sozusagen Beute mitnehme. Wir kennen das von Achan und der Geschichte mit Jericho, da ist es ja genauso. Achan nimmt sich was mit aus Jericho, obwohl das eben nicht sein darf. Weil hier das Gericht Gottes ausgeführt werden soll und nicht eine persönliche Bereicherung stattfinden soll. Das ist hier wichtig bei diesem Bann, der hier vollstreckt wird. Also es hat was mit einem heiligen Akt zu tun, aber das fällt uns wahnsinnig schwer, das zusammenzubringen. Da wird eine Massentötung durchgeführt und das soll eine heilige Tat sein. Das macht uns zu schaffen. Aber warum macht uns das zu schaffen? Das macht uns nicht aus humanitären Gründen zu schaffen, sondern das macht uns darum zu schaffen, weil es auch um uns geht, weil auch wir sterben müssen. Und weil wir damit nicht klarkommen. Weil tief in uns diese Rebellion drin ist, warum dieser Tod? Warum dieses Sterben? Warum, was soll das? Und weil wir nicht diesen Blick haben in die Zukunft, dass es mehr gibt als dieses Leben hier, jetzt. Gott hat noch mehr. Gott hat ein ewiges Leben. Und das macht uns und das macht der gesamten Gesellschaft, das machen allen Menschen, macht das zu schaffen. Immer wieder diese Auseinandersetzung mit dem Tod, dass ich mir klar sein muss, es gibt den Tod, ich kann dem nicht entrinnen. Wir gehen immer so durch die Welt, als gibt es keinen Tod. Und wenn er dann irgendwo auftaucht, dann sind wir völlig schockiert. Aber das ist unsere Grundvoraussetzung, da leben wir alle mit. Der steckt in uns drin. Und Gott hat ihn letztendlich über die Menschheit verhängt. Das müssen wir einfach so ganz klar sehen. Das ist sein Gericht über uns. Und es trifft uns alle. Und so trifft es eben hier auch die Amalekiter in besonderer Weise, weil sie eben genau diesen Erlösungsweg Gottes nicht für sich annehmen. Und nicht nur nicht für sich annehmen, sondern auch noch die Erlösten sozusagen versuchen daran zu hindern, diesen Weg der Erlösung zu gehen. Gut. Vieles bleibt da natürlich trotzdem immer noch so ein Punkt, wo man schwer mit zu ringen hat und wo man auch Gott vertrauen muss und sagen muss, ich verstehe nicht alles, aber ich vertraue dir, ich glaube dir. Na, es geht ja auch nicht nur um den physischen Tod, sondern es geht auch um noch mehr. Es geht ja auch darum, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, das hatten wir auch schon gehabt, dass es um die Tötung des Fleisches geht. Na, wir müssen alle uns kreuzigen lassen, jeden Tag neu. Müssen wir den Bann an unserem Fleisch vollstrecken. Mit der Schärfe des Schwertes, wenn ich das mal so krass einfach mal formuliere. Ja, da müssen wir radikal sein. Und Gott fordert hier Radikalität von Saul. Radikalität. Radikal, stell dich radikal zu dem Wort Gottes. Jesus hat uns gesagt, wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert umkommen. Für mich gilt nicht heute, dass ich hier an irgendwem den Bann vollstrecke. Das weiß ich. Na, meine Sache ist es nicht, das Gericht auszuüben. Ich lebe in der Zeit der Gnade und das Gericht wird kommen. Und Jesus wird dieses Gericht ausüben. Und das lesen wir in der Offenbarung. Jesus wird kommen auf weißem Pferd. Das Wort Gottes wird er dort genannt, mit dem Schwert im Mund. Na, das zweischneidige Schwert, das Wort Gottes. Und mit diesem Schwert werden alle, die sich dann gegen Jesus stellen, nämlich gegen diese Erlösung, hinweg geschlachtet, wenn ich das mal so sagen will. Es ist so. Das ist das Gericht Gottes. Dem müssen wir ins Auge sehen. Und das Gericht Gottes wendet sich gegen diejenigen, die die Liebe Gottes, die eine größere Liebe zum Bösen haben, zur Sünde haben, als zu dem Guten, zu der Liebe. Ja, und wenn ich mich ranhänge an das Böse, mein Herz hänge an die Sünde, dann werde ich damit zugrunde gehen. Ganz einfach gesagt. Und Gott Gottes Weg ist die Liebe. Gottes Weg ist die Erlösung, die Hand, die er uns reicht. Aber wenn ich die ausschlage, dann habe ich nichts mehr. Ja? Jesus, Petrus geht auf den See und merkt, dass er versinkt. Und er ruft, Herr, hilf mir. Und Jesus streckt ihm die Hand entgegen. Was ist, wenn Petrus die Hand nicht nimmt? Dann geht er unter und ersäuft. Fertig. Er streckt jedem die Hand hin. Aber derjenige, der sie nicht nimmt, wie kann der noch Erlösung finden?
Gut, okay. Ich weiß, euch beschäftigt das nicht so sehr wie mich, aber... Gut. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier hingekommen bin. Gut, das lasse ich jetzt mal alles weg, sonst wird das hier alles nichts mehr. Wir haben ja noch einen weiteren Punkt, der ganz wichtig ist. Gut, das lassen wir alles weg. Alles lassen wir weg, ja. Alles weg. Hüpfen, hüpfen, hüpfen durch den Text hindurch. Gut, also Saul zieht los, tut das, was ihm aufgetragen ist, vollstreckt den Bann mit der Schärfe des Schwertes. Er hat da gar nicht so ein Problem wie wir. Er hat ein anderes Problem. Und das kommt am Ende raus. Hier steht es einfach nur, dass Saul und das Volk verschonten Agag. Warum sie das so richtig getan haben, weiß ich nicht so genau. Das wird auch nicht so ganz klar, warum sie das eigentlich gemacht haben. Warum sie gerade den König jetzt verschont haben. War eigentlich immer schön damals im Krieg, wenn man den König erwischt hat. Und es wird echt grausam teilweise, sind die Leute vorgegangen. Ne? Die haben denen dann den Kopf abgeschnitten und dann irgendwo ausgehängt, ne? Damit alle sehen können, der König ist hinüber. Und mit dem König ist auch die ganze Macht dieses Königreiches hinüber und so. Ne? Wurde eigentlich ziemlich radikal verfahren. Das haben die hier irgendwie nicht gemacht. Warum, weiß ich nicht so genau. Kann ich sagen. Jedenfalls ist es das und auf der anderen Seite eben, dass sie sich die besten Schafe und Rinder nehmen. Im Text jetzt heißt hier erstmal Vers 9, dass sie eben das taten, weil sie wollten das nicht, wollten daran nicht den Bann vollstrecken. Das hört sich schön an, weil wenn wir nachher das Gespräch sehen zwischen Saul und Samuel, da sehen wir, dass da was anderes ins Spiel kommt. Ne? Also hier steht einfach nur, sie wollten das nicht machen, das war schade drum. Na, die Rinder und Schafe, die kann man ja noch gebrauchen. Die sind doch noch gut. Ja, aber sind wir nicht oft auch so inkonsequent, wenn es darum geht, radikal zu sein mit der Sünde in unserem Leben, dass wir sagen, okay, ja gut, die ganz schlimmen Sachen, die lasse ich mal weg, aber naja, diese Gewohnheit oder so, das ist ja eigentlich nicht so schlimm. Das ist ja eigentlich, das kann man doch noch gebrauchen. Nee, radikal sein mit der Sünde. Wenn ich etwas erkannt habe als Sünde, dann schneide ich es ab. Weg damit. Jesus ist da auch ganz radikal mal gewesen in bestimmten Aussagen. Hat gesagt, ne, wenn dich deine Hand zur Sünde verleitet, dann hau sie ab. Echt radikale Aussagen. Unser Jesus. Gut. Gut, alles, was verachtet und schwächlich war, daran vollstreckte er den Bann. Ja, da bin ich dann stark. Ne? Also was sowieso mir nichts nützt und was irgendwie, ja, wo ich merke, ne, also das zieht mich so runter, ne, das lasse ich lieber. Ne? Aber halt die Sachen, woran ich hänge, ja, auch da sagt Jesus, zack, ab damit. Es zieht dich weg von der Erlösung, es zieht dich weg aus der Freiheit der Kinder Gottes. Das muss ich mir immer wieder vor Augen führen. Deswegen brauche ich das Wort Gottes, damit ich das immer wieder vor Augen habe, dass ich nicht immer denke, oh Mensch, Gott ist so brutal, der will nicht, dass ich das und das tue oder dass ich und das mache. Nein, ich muss immer wieder vor Augen führen durch das Wort Gottes, wird mir das auch immer wieder klar. Gott will mein Bestes. Er gönnt mir nichts Böses. Das war irgendwie so ein Spruch, irgendwo habe ich den gehört und habe gedacht, ja, es ist irgendwie, Gott gönnt mir nichts Böses. Ist doch gut. Gut, und dann kommt das Wort des Herrn zu Samuel. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und hat meine Worte nicht ausgeführt. Das ist ein ziemlich hartes Urteil, findet ihr nicht? Er hat doch eigentlich ganz viel Gutes gemacht. Er hat doch ganz viel von dem gemacht, was Gott gesagt hat. Warum ist Gott hier so ungerecht, sieht nur auf das Schlechte.
kann auch sagen, oh, der Saul hat das ganz gut gemacht. Ein bisschen muss er noch üben, an bestimmten Punkten muss er noch so ein bisschen konsequenter werden. Na, und dann geht das schon. Nee, Gott ist hier radikal und er sieht in Sauls Herz. Das wird auch nächste Woche das Thema sein, Gott sieht ins Herz. Und er sieht, was in Sauls Herz ist. Und das wird dann auch in dem Gespräch hinterher deutlich. Deswegen dieses radikale Urteil für uns erstmal nicht nachvollziehbar. Für Samuel auch nicht nachvollziehbar. Na, der, hier steht, er, da entbrannte dem Samuel der Zorn und er schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Was das so genau zu bedeuten hat, das ist offen gelassen. Warum ist er zornig? Warum schreit er die ganze Nacht? Ich glaube, er hat Gott hier nicht verstanden. Er hat sicherlich auch gehört, na, Saul ist losgezogen, hat die Amalekiter platt gemacht. Warum ist Gott jetzt, was soll das? Und er ist völlig unverständlich und schreit die ganze Nacht zum Herrn. Hinterher lesen wir auch, dass er traurig ist darüber. Dass er trauert um Saul. Er hängt an Saul. Er hat Saul eingesetzt. Er hat eigentlich gesehen, was Gott angefangen hat mit Saul. Und er hatte die Hoffnung, dass Gott etwas Gutes tut im Leben von Saul. Durch Saul auch. Für das Volk Israel. Und nun ist das Ganze vorbei. Am frühen Morgen machte Samuel sich auf, um Saul zu begegnen. Da wurde Samuel berichtet, Saul ist nach Karmel gekommen und siehe, er hat sich ein Siegeszeichen errichtet und er hat sich gewandt und ist weitergegangen und nach Gilgal hinabgekommen. Liest man schnell drüber hinweg. Aber das zeigt uns doch schon hier Sauls Haltung. Siegeszeichen. Ich hab's gepackt. Ja. Ich bin's. Ja, es geht um ihn selber und er setzt sich selbst ein Denkmal. Als Samuel zu Saul kam, sagte Saul zu ihm, gesegnet seist du von dem Herrn. Ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Ne? Voller Begeisterung, voller Lobpreis. Fromm kommt er hier an. Ich habe so ein gutes Gefühl, dass ich habe den Willen des Herrn getan. Gott hat mir gesagt, was ich tun sollte und ich habe es getan und das ist klasse, wunderbar, super. Aber, Sauls Verhalten hier in diesem Gespräch zu verfolgen, kann man auf zweierlei Arten machen. Man kann es einerseits positiv, alles positiv deuten und sagen, na gut, okay, der Junge ist ein bisschen naiv, ne? Ist hier so ein bisschen fromm abgehoben und vielleicht auch ein bisschen frommer Stolz da, ne? Betont hier seinen Gehorsam und so, ne? Ist vielleicht noch so ein bisschen unreif. Man könnte es aber auch anders deuten. Man könnte auch sagen, Saul weiß ganz genau, was im Schwange ist, wenn Samuel jetzt kommt. Er weiß ganz genau, dass er nicht konsequent gewesen ist. Und er versucht in diesem ganzen Gespräch irgendwie sich durchzulavieren. Und dann fange ich das Gespräch natürlich so fromm wie möglich an. Ne? Wenn ich weiß, der andere sagt mir irgendwas, vielleicht irgendwas Unangenehmes, da kommt irgendwas Unangenehmes auf mich zu, ne? Bruder XY hat mich zum Gespräch gebeten und ich weiß, vielleicht weiß der um die Sache. Okay, ich gehe mal hin. Gesegnet seist du vom Herrn, wie schön, dass wir hier zusammen sind. Lass uns doch mal zusammen beten. Gott ist so gut zu uns, ne? Und ich bete auch jeden Tag. Ne? Also, und ich lese jeden Tag in der Bibel. Also, ich bin echt. Ne? Und neulich habe ich das und das gemacht. Ne? Hast du das mitgekriegt und so? Ne? Und der Samuel lässt sich davon aber nicht beeindrucken. Der sagt: Ich höre was. Samuel ist hier eigentlich ziemlich diplomatisch. Und er gibt ihm eine Chance. Gott gibt durch Samuel hier dem Saul eine Chance und sagt, ich höre was. Na, so wie Gott gegenüber Kain sagt, das Blut schreit. Ich höre das. Ich kriege das mit. Gott merkt das, wo du deine Leichen im Keller vergraben hast. Der weiß das. Der hört das. Und Gott kann Menschen zu dir schicken aus der Gemeinde, die Gabe der Erkenntnis haben und die dir das auch sagen. Die dir das auf den Kopf zusagen und sagen, geht's dir gut? Ist alles in Ordnung bei dir? Na? Und Gott klopft an in deinem Herzen und sagt, hier, pack aus, pack aus. Und du sagst, nee. Und Saul sagt auch, nee. Was ist denn das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Saul sagt, von den Amalekitern hat man sie gebracht. Da ist er ja schon mal ehrlich. Na? Aber Mann, ja genau. Hast du gut gesehen. Na? Diese ganze Rhetorik hier, das ist so, ich finde das so spannend, hier dieses ganze Gespräch durchzulesen, das ist so die Realität. Das bin ich. Das sind wir alle. Na, in der Konfrontation mit der eigenen Sünde. Man hat sie von den Amalekitern geholt. Denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder. Na, Schuld verschieben, natürlich, von Anfang an, von Adam an. Immer Schuld verschieben. Nicht zu seiner Sünde sich stellen. Das Volk. Wir haben aber gelesen vorher, Kapitel 15, Vers 9, aber Saul und das Volk verschonte Agag und die besten Schafe und Rinder. Aber Saul und das Volk. Saul ist das Vorbild, Saul ist der Anführer und das Volk macht mit. Und hier steht, das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder. Na? Ist ja richtig, ist ja noch nicht mal gelogen. Na? Ist ja richtig, aber nicht die ganze Wahrheit. Nicht das ganze Wort Gottes, nicht die ganze Wahrheit. Rauslavieren. So, dann geht's weiter. Moment, jetzt muss ich die richtigen Zettel finden. Ui, ui. Es tut mir leid. Das ist chaotisch heute. Und dann noch, setzt da noch was drauf. Denn es geht ja um ein frommes Gespräch mit einem frommen Mann. Dann kann man natürlich frommen Eindruck schinden, wenn man eben sagt, warum haben die das denn gemacht? Das Volk ist ja auch nicht böse. Die wollten ja auch was Gutes. Die wollten opfern. Die wollten das dem Herrn opfern. Hier in Gilgal, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Das ist noch nicht mal sein Gott, ne? Er würde sich hier anbiedern an Samuel, ne? Fromm angestrichen. An den Übrigen haben wir den Bann vollstreckt. Also, wir sind im Großen und Ganzen sind wir gehorsam gewesen, wir haben alles richtig gemacht. Das eine, naja, das Volk, nicht ich. Und ja, und die wollen opfern, das ist gut, dass sie das verschont haben. Samuel, das musst du doch einsehen. Also, Entschuldigung durch Religion, Schuldverschiebung. Das wird auch ausgewichen. Am Anfang sagt er, von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe. Da erwähnt er den Bann nicht. Na? Er weiß ganz genau, damals hat Samuel gesagt, Bann vollstrecken heißt alles weg. Nichts nehmen. Nichts, alles ist für Gott. Nichts für euch nehmen. Und das lässt er hier geflissentlich aus. Und deswegen muss Samuel noch genauer und deutlicher werden und wird hier auch deutlicher und ist aber nochmal gnädig. Ist hier nochmal entgegenkommt. Na? Jetzt muss er aber deutlicher werden. Dieses, ich höre es, reicht nicht. Er sagt, halt ein, damit ich verkünde, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Und er sagt, zu ihm rede. Ich will doch wissen, was Gott gesagt hat. Will er gar nicht. Werden wir danach sehen, auf seine Antwort, seine Reaktion. Er will nicht. Aber er sagt, ja, ich will das hören. Wir müssen uns selbst überprüfen, wenn wir hierher kommen. Auch was Mathis vorhin gesagt hat. Will ich wirklich Gottes Wort hören? Bin ich wirklich bereit, dann auch Dinge zu ändern? Bin ich wirklich bereit, auf Gott zu hören? Was passiert, wenn ich Gottes Stimme höre und es nicht tue? Samuel sprach, wurdest du nicht, als du gering in deinen Augen warst, das Oberhaupt der Stämme Israels? Und der Herr salbte dich zum König. Hier erinnert er ihn nochmal an die Gnade Gottes, an sein Geschenk. Na, du selbst hast dich als gering gesehen. Na, du warst doch eigentlich in der Situation, dass du ganz bescheidener kleiner Junge da in Benjamin warst. Und dann hat Gott dich erhoben zum Oberhaupt und hat dich gesalbt. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sagte, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Frevlern an Amalek und kämpfe mit ihnen, bis du sie vernichtet hast. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was in den Augen des Herrn böse ist? Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht? ganz konkret, du bist über die Beute hergefallen. Das ist dein Unrecht, was du getan hast. Und du hast getan, was in den Augen des Herrn böse ist. Hier, werd mal klar, das ist nicht gut, dass sie das genommen haben und das jetzt opfern wollen. Das ist böse in den Augen des Herrn. Samuel wird hier ganz direkt und ganz konkret. Und manchmal müssen wir vielleicht untereinander auch so konkret und direkt werden. Und das sollte uns nicht dazu führen, dem anderen zu sagen, okay, wir sind Freunde gewesen. Sondern das sollte uns zu etwas führen, was auch bei Saul hier nicht passiert. Die Frage, warum hast du das getan, ist nicht die Frage danach, ja, erklär mir das jetzt mal, sondern ist die Frage danach, oder ist die Aufforderung, tu Buße. Denn die Antwort wäre nämlich, und die Antwort kommt dann später, aber noch nicht gleich. Die Antwort später lautet, ich fürchtete das Volk und deswegen habe ich es getan. Man muss ergänzen, ich fürchtete die Menschen, das Volk mehr als Gott. Ich habe das Gebot der Menschen oder die Stimme der Menschen, die Stimme des Volkes war wichtiger als das, was Gott gesagt hat. Werden wir aber gleich noch sehen. Oh, jetzt ist schon so spät. Gut, okay, dann sehen wir das jetzt. Schade, schade. Gut, ich habe mich so lange aufgehalten vorhin. Also, ich mache es ganz kurz. Saul antwortet, ich habe die Stimme des Herrn gehorcht. Er setzt normalerweise entgegen. Na, er rechtfertigt sich hier. Rechtfertigung, Rechtfertigungslehre. Wir sind gerechtfertigt aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Wir brauchen uns nicht mehr gegenseitig voreinander zu rechtfertigen, Leute. Wenn du angesprochen wirst auf eine Schuld oder Sünde, dann kannst du ganz entspannt sein und kannst sagen, kannst erstmal dich selbst damit beschäftigen und sagen, habe ich hier mir wirklich was zu Schulden kommen lassen? Und wenn du zu dem Schluss kommst, ja, habe ich, dann kannst du sagen, ja, da habe ich gefehlt. Tut mir leid und vergib mir bitte. Ich habe es nicht hingekriegt. Das war daneben. Und damit bricht mir kein Zacken aus der Krone, sondern da tue ich das, na, was ich tun kann, aufgrund dessen, was Jesus für mich getan hat. Ich brauche keine Angst vor dem Tod zu haben. Ich brauche keine Angst zu haben, dass mir der andere den Kopf abschlägt. Selbst wenn er es macht, bin ich beim Herrn. Ja, ist so. Ist die Realität. Ich mache es auch oft nicht. Habe auch oft Angst. Denke, oh, wenn ich das jetzt offen zugebe, was passiert dann? Versuche das irgendwie, mich rauszulavieren. Genau wie Saul hier. Ich habe doch gehorcht. Ich habe es doch gemacht. Bin den Weg gezogen, den der Herr mich gesandt hat, habe Agag, den König von Amalek, hergebracht. Dass ich ihn töten sollte, lasse ich jetzt mal unerwähnt. Und an Amalek habe ich den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder das Beste von gewonnen, um es dem Herrn an Gott Gilgal zu opfern. Merkt ihr auch hier ein typisches Beispiel, wenn du mit Menschen redest und die wollen nicht hören, dann sagen die immer dasselbe. Das dreht sich im Kreis hier. Na? Da kommt nichts Neues. Keine neuen Argumente, nichts. Es wird nur noch mal so ein bisschen ausgeschmückt und so, ne? Aber es bleibt dasselbe. Samuel aber sprach, hat der Herr so viel Lust und so weiter und so weiter. Widerspenstigkeit ist eine Sünde. Bringt das nochmal auf, ganz deutlich auf den Punkt. Und da ist aber auch der Punkt erreicht, wo es eben keine Umkehr mehr gibt. Vorher hat er die Chance gehabt, sich hier zu bekehren, umzukehren, seine Sünde zuzugeben. Da ist er nicht hingekommen. Das wollte er nicht. Und jetzt wird ihm eben gesagt, okay, das ist, Gott hat dich verworfen. So wie du ihn verworfen hast, so hat er dich verworfen. Und das heißt nicht, dass er als Mensch verworfen ist, es heißt nur, als König ist er verworfen. Na? Das sagt Gott ihm hier ganz klar. So, und dann sagt Saul in Vers 24, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Und nun vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Der ist doch herzlos hier, der Samuel. Warum vergibt er ihm nicht? Ist doch ein Sündenbekenntnis. Ist doch klasse. Super, endlich hat er es kapiert. Nein, hat er nicht. Er spricht davon, ich habe deine Worte übertreten. Es geht ihm um die Beziehung zu Samuel. Er merkt, oh Mann, der ist mir so böse, dass er jetzt so eine schlimme Sache zu mir sagt. dann muss ich versuchen, ihm irgendwie so entgegenzukommen. Neue Taktik. Irgendwie kriechen ist jetzt angesagt. Na, ich habe gesündigt, denn ich fürchtete das Volk. Er rechtfertigt sich schon wieder. Er sagt nicht, ich habe das Volk mehr gefürchtet als Gott, das war meine Sünde. Sondern er sagt, ich habe den Befehl nicht geachtet, weil das Volk, ne? Es geht hier nicht, er erkennt seine Sünde nicht richtig, beziehungsweise er will da nicht drauf eingehen. Er will das zukitten. Das kommt auch dann später noch heraus. Ne? Er hält Samuel fest, er will nicht loslassen, er will, dass Samuel mit ihm zurückkommt und ihn ehrt. Vor den Ältesten und vor Israel. Da kommt es doch raus. Darum geht es. Seine Position vor den Menschen soll erhalten bleiben. Wie ist das bei uns? Komme ich damit klar, dass ich von den Kollegen vielleicht irgendwie schief angeguckt werde, weil die wissen, der glaubt an das Wort Gottes, der glaubt an Jesus, der glaubt, dass das wahr ist mit der Auferstehung und so weiter und mit der Schöpfung und so weiter. Komme ich damit klar? Mit der Verachtung, die einem da teilweise entgegenschlägt? Stelle ich mich da zum ganzen Wort Gottes? Oder auch in dem, wie ich handle, meiner Ehrlichkeit, in meinem Pflichtbewusstsein, in meiner Hingabe an andere? Man wird komisch angeguckt. Ab einem bestimmten Punkt ist man zu radikal, zu spinnert. Bin ich dazu bereit und sage, okay, für Jesus will ich es tun. Das ist das Beste, was ich machen kann, für Jesus leiden. Oder sage ich mir, also die Achtung vor den Mitmenschen, die ist mir eigentlich schon genauso wichtig. Ja, vielleicht auch wichtiger. Und dann geht es mir schlecht. Wir werden das sehen in den kommenden Kapiteln, wie das Leben von Saul bergab geht. Es geht bergab, furchtbar bergab. Ganz schlimme Geschichte letztendlich. Und das wünsche ich mir nicht, das wünsche ich euch nicht. Lasst uns Gott darum bitten, dass er uns diese Radikalität gibt, die hier in diesem Kapitel eingefordert wird und die er uns schenken kann, die Jesus gehabt hat. Und Jesus lebt in uns. Und darum wollen wir bitten, dass er in uns diese Radikalität schafft für sein Wort. Jesus, wir danken dir dafür, für dieses Kapitel, auch wenn es schwierig ist. Wir danken dir für dein Wort, für jedes Wort, was du gesprochen hast. Keins deiner Worte wird vergehen, bis Himmel und Erde, auch wenn Himmel und Erde vergehen, Herr. Und das ist echt schwierig, in dieser Welt sich zu deinem Wort zu stellen, aber es war schon immer schwierig. Und ich bitte dich, dass du uns vergibst, Herr, wo wir so unkonsequent sind. Wo wir nicht radikal Schluss machen mit der Sünde in uns. Wo wir auch nicht radikal genug sind mit der Sünde um uns herum. Herr, wir sollen weise sein und in Liebe Menschen gewinnen zu versuchen. Aber wir sollen kein Bündnis schließen mit der Welt. Wir sollen uns nicht eins machen mit der Sünde dieser Welt, Herr. Bitte ich, dass du uns hilfst. Und die Hilfe, die du uns an die Hand gegeben hast, ist dein Wort, dass wir es täglich lesen, dass wir drinbleiben, dass wir uns immer wieder von deinen Gedanken bestimmen lassen, dass uns deine Gedanken bestimmen. Herr, und wir haben es deutlich gehört, Gehorsam ist besser als jede Form von religiösen Firlefanz. Und ich bitte dich, dass du uns da echt hinführst, dass wir gehorsam sind. Gehorsame Kinder. Und selbst wenn es erst im zweiten Anlauf ist, du sagst, das ist gut. Wenn du erst Nein sagst und dann aber doch tust, das ist auch gut. Herr, wir wollen lernen, wirklich konsequent nach deinem Willen zu fragen, deinen Willen kennenzulernen und ihn auch zu tun. Gib uns Kraft durch deinen Heiligen Geist. Danke, Jesus, dass du in uns lebst und dass du das in uns vollbringen willst. Danke für deine Gnade, für deine Liebe, dass wir diesen Weg haben mit dir, dass du für uns bist, dass du auf unserer Seite stehst, dass wir keine Angst vor dir zu haben brauchen. Danke, Jesus, dass du stärker bist als der Tod und stärker als all das Böse in der Welt und in uns.
Danke, Jesus, dass du mit uns bist jetzt. Amen.